zu hören. Musik aus dem Urlaubsland Kroatien, das die wenigsten von uns wahrscheinlich als Musikland auf dem Schirm haben. Aber genau dorthin reisen wir heute, akustisch zumindest, mit Lukas Haselböck um 10.05 Uhr in Ausgewählt. Dazu erzählt eine 3500 Jahre alte Sumpfzypresse aus Florida ihre Geschichte. Fußballprofis werden bei bestimmten Songs emotional. Wir machen uns Gedanken über Tiere der Zukunft und die Menopause. Und wir hören Violinkonzerte von Antonio Vivaldi. Das alles gibt es nur in Ö1 und nur diesen Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind.
Radiokolleg.
Die Themen heute: Menopause, Reset des Lebens sowie Fußball in der Musik. Am Beginn dieser Sendung wird es allerdings erstmal tierisch. Wenn man von Landflucht spricht, dann denkt man dabei für gewöhnlich an Menschen, die es vom Land in die Städte zieht. Doch auch Tiere tun das. Denn intensive, industriell betriebene Landwirtschaft überlässt ihnen immer weniger Naturräume. Zugleich tun sich in der Stadt immer mehr Nischen auf, die von Insekten, aber auch von größeren und wilderen Tieren besiedelt werden können. Und am Horizont tauchen auch noch völlig neue Tiere auf. Um all diese Aspekte geht es im vierten und letzten Teil unseres dieswöchigen Radiokollegs über die Geschichte der Mensch-Tier-Beziehungen von Richard Brehm.
So klingt es, wenn die Chicago Elevated durch die Stadt braust. Wie der Begriff Elevated im Namen schon nahelegt, handelt es sich bei dieser U-Bahn eigentlich um eine Hochbahn, die großteils auf Stelzen quer durch Chicago fährt. Entlang ihrer oberirdisch geführten Trasse sammeln sich gerne Tauben und Ratten, die dort aber auch regelmäßig durch herannahende Züge aufgeschreckt werden. Das haben Greifvögel mitbekommen, allen voran Rundschwanzsperber und die kleineren Eckschwanzsperber. Ihre Beute wird ihnen von der Chicago Elevated gewissermaßen am Tablett serviert. Artenschützer freut das, denn die waren wegen der Rundschwanzsperber und Eckschwanzsperber schon in Sorge. In der freien Wildbahn außerhalb der Städte ist deren Population nämlich bedrohlich am Schwinden. Erst seitdem sie ihr Lebens- und Jagdgebiet in die Stadt hinein erweitert haben, vermehren sie sich wieder stärker. Die Sperber in Chicago sind ein Beispiel für die Urbanisierung von Wildtieren. Ein Phänomen, das nicht neu, aber in letzter Zeit doch vermehrt zu beobachten ist. Peter Iwaniewicz, Biologe, Tierbuchautor und seit über 25 Jahren Verfasser einer überaus beliebten Tierkolumne in der Wiener Stadtzeitschrift Falter, kennt diesbezüglich noch weitere Beispiele.
Natürlich gibt es dann auch Anpassungen der Tierwelt an diese urbanen Lebensbedingungen. Man ist drauf gekommen, dass zum Beispiel manche Vogelarten die Zigarettenstummel aufsammeln und in ihre Nester einbauen, weil das Nikotin eine dort parasitenbekämpfende Wirkung hat. Man kennt das auch sonst von anderen Effekten, dass die Kohlmeisen und andere Vogelarten die Handygeräusche in ihre Gesänge einbauen, und das, denke ich mir, sind alles kleine Anpassungen urbaner Vögel, die zum Beispiel auch lauter singen als die in naturnahen Gebieten, weil sie eben gegen einen Autoverkehr und anderen städtischen Lärm ankämpfen müssen.
Wobei das mit der klaren und grundsätzlichen Trennung von Stadt und Land nicht so einfach sei, befindet die an der Akademie der Bildenden Künste in Wien lehrende Philosophin Elisabeth von Samsonow.
Also die Stadt gibt es eigentlich nicht. Die Stadt gibt es nicht. Die Stadt ist ja nicht wirklich und kann auch gar nicht wirklich aus der Natur herausgenommen werden. Die Stadt ist genauso Natur. Die besteht aus den aufgeworfenen Mineralien der Erde, sie besteht aus den klebrigen Innereien der Erde, den ganzen petrolischen Abkömmlingen und Derivaten durch die Destillerien gejagt, das Zeug durch, also alles, was die Erde hergibt, ist in den Städten. Also die Stadt ist auch eine Form der verdichteten Natur. Also die Stadt wird aus diesem Grund auch immer so instabil bleiben. Also sie wird immer wieder hergestellt werden müssen, sonst wird sie wieder zurückerobert.
Zu beobachten ist zugleich auch, dass Stadt und Land immer mehr miteinander verwachsen und immer stärker von einem gemeinsamen Netz umspannt werden. Nämlich dem Netz, dem weltumspannenden elektronischen Datennetz. Der Münchner Autor und Publizist Alexander Pscherer, der sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Technikphilosophie beschäftigt, hat dafür, in Anlehnung an das Internet der Dinge, den Begriff Internet der Tiere kreiert. So wie man in absehbarer Zukunft beim Internet der Dinge eine Vielzahl an Geräten und Produkten mit Sensoren ausstatten wird, so wird man das, so Pscherer, auch im Tierreich tun. Etwas, das erst durch die technischen Fortschritte und Durchbrüche der letzten Jahre überhaupt möglich geworden ist.
Das Problem war, dass diese Sensoren klein sein müssen und leistungsstark. Und vom Energiespeicher her, man kann ja nicht einen Vogel hinterherfliegen und die Batterie aufladen. Also gab es technische Probleme, die mit der Miniaturisierung und mit der Leistungsfähigkeit zusammenhängen und mit Batterietechnik. Die sind auch nicht gelöst, aber die sind schon auf einem sehr hohen technischen Level angekommen. Und seitdem dieses Level erreicht wurde, werden diese Sender flächendeckend eingesetzt. Bei Säugetieren, bei Fischen, bei Insekten, bei Tieren im Wasser zu Lande und in der Luft.
Pscherer arbeitet bei seinen Recherchen zum Thema eng mit dem Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee zusammen. Von dort geht der wissenschaftliche Impuls aus, durch ein Internet der Tiere viel mehr über das Verhalten der Tiere und auch die Vorgänge in ihrem Körperinneren in Erfahrung zu bringen.
Wir denken immer, wir kennen die Tierwelt, wir kennen sie nicht. Also ich denke mal, so 5% des Lebens in der Wildbahn ist bekannt, also sehr, sehr wenig. Und das, was man gesehen hat, hat man dann natürlich hypostasiert und abstrahiert und gesagt, so okay, die Tiere machen das und das. Bei Tieren, die sich stationär verhalten, mag das noch angehen. Vielleicht kommt man da tatsächlich auf relevante Ergebnisse bei Tieren, die migrieren, also die große Strecken zurücklegen, Vögel, die ziehen, war das immer ein riesiges Problem. Und der Vogelzug ist ja in der Tat eines der ungelösten Probleme der Wissenschaft. Und da sieht man jetzt schon den Nutzen dieses Internets der Tiere, wenn man es schafft, ein virtuelles Abbild eines Tierindividuums in einer Datenbank zu hinterlegen oder in einer grafischen Struktur oder wie auch immer und die Bewegung als auch die körperlichen Vorgänge zu reproduzieren zu können, bleibt man dem Tier auf der Spur.
Die Vision von Alexander Pscherer und dem Max-Planck-Institut ist eine flächendeckende sensorische Ausstattung und elektronische Vernetzung. Nicht aller Lebewesen, aber doch einer ausreichend großen Zahl. Und das Sammeln der Daten und Monitoring via Satelliten im All. In Ansätzen existiert das bereits. Durchaus auch verbunden mit einem unmittelbaren praktischen Nutzen.
Es werden aber auch in Amerika sehr viel Haie oder weiße Haie mit diesen Sendern ausgestattet, um zum Beispiel, auch eine Idee, die man relativ schnell ausprobiert hat, um Badende zu warnen. Also man konnte dann sehen, wie diese Peilsender sich sozusagen dem Strand näherten und dann wurden Tweets abgesetzt oder SMS an den Strand geschickt. Also es wurden die verschiedensten Dinge schon ausprobiert. Im Kern ist es aber eine Technologie, die dazu dienen soll, Migration zu verstehen. Das ist sozusagen der Grundgedanke, der dahinter steht. Was passiert? Also nicht ganz ohne Berührung mit menschlicher Migration, weil Migration ist nicht nur ein Faktum oder ein Problem oder wie auch immer der gegenwärtigen menschlichen Gesellschaft, sondern die Tiere migrieren auch häufiger als früher. Es gibt zunächst mal den klassischen Vogelzug, aber durch den Klimawandel, durch Veränderungen von Territorien sind die Tiere viel stärker in Bewegung als früher.
Das Internet der Tiere bringt ein Paradoxon mit sich, das der Sichtbarmachung. Einerseits ist es gut, wenn Tiere vermehrt auf dem Radar der Menschen auftauchen und so ihre Existenz und auch ihre Existenznöte überhaupt erst wahrgenommen werden können. Auf der anderen Seite setzt die völlige Transparenz durch Technik das für Tiere so wichtige Prinzip der Tarnung außer Kraft.
Tiere verstecken sich, wenn Gefahr besteht. Und Verstecken ist nicht Transparenz. Das ist natürlich ein Überlebenskriterium für sie. Allerdings kann man auch ganz klar sagen, dass eine gewisse Transparenzmachung des Standortes auch denjenigen, der diesem Tier vielleicht an den Kragen will, transparent macht.
Internet der Tiere könnte uns in Zukunft helfen, den hohen Grad der Vernetztheit von Tierwelt, Pflanzenwelt und Menschenwelt zu erfassen. Wir könnten so besser und vielleicht auch schon im Voraus verstehen, was es bedeutet, wenn eine Tierart aus einer Nahrungskette verschwindet und damit eine Kettenreaktion in Gang kommt, bei der dann ganze Ökosysteme ins Wanken geraten. Wie wertvoll aber auch schon eine einzelne Tier- oder Insektenart sein kann, das erläutert der Wiener Biologe Peter Iwaniewicz an folgendem Beispiel.
Bis in die 1980er Jahre waren Tomaten und Paprika eigentlich relativ teures Gemüse. Und das hat den einfachen Grund, dass diese beiden Pflanzen sogenannte Vibrationsbestäuber sind. Das heißt, sie werden von Insekten bestäubt, die auch aufgrund ihrer Körpergröße, ihrer Saugrüssellänge in diese Blüten hineinkommen und eben auch mit ihrem Gewicht es schaffen, den Pollen auf ihren Pelz zu übertragen. Und die Bienen können das nicht. Und deswegen war bis dahin zum Beispiel die ganze Glashauskultur dieser Tomaten nur möglich, wenn man mit eigenen Maschinen diese Pflanzen, diese Blüten bestäubt hat. Und das hat ungefähr $10,000 pro Hektar gekostet im Glashaus. Und erst als ein belgischer Arzt und Entomologe draufkam, wie man die dunkle Erdhummel, die eben diese Pflanzen bestäuben kann, züchten und sogar weltweit verschicken kann in kleinen Packungen, ist diese ganze Glashauskultur erst so globalisiert worden und möglich geworden und hat natürlich auch diese billigen Preise ermöglicht.
Außerhalb der Glashäuser tritt immer häufiger das Problem auf, dass die Bienen wegsterben und etwa in China die Obstbäume dann aufwendig mit der Hand bestäubt werden müssen.
Das kleine Plastikgefäß war gefüllt mit dem luftigen, leichten Gold der Pollen, das zu Beginn des Tages exakt abgewogen und an uns verteilt wurde. Jede Arbeiterin erhielt genau die gleiche Menge. Nahezu schwerelos versuchte ich, unsichtbar kleine Mengen zu entnehmen und in den Bäumen zu verteilen. Jede einzelne Blüte sollte mit dem kleinen Pinsel bestäubt werden, der aus eigens zu diesem Zweck erforschten Hühnerfedern hergestellt worden war.
Diese düstere Beschreibung einer Welt ohne Bienen stammt aus dem Roman »Die Geschichte der Bienen« von Maya Lunde. Hier sind es Arbeiterinnen in Menschengestalt, die ausschwärmen, um die Bäume zu bestäuben und sie damit überhaupt zum Blühen bringen zu können.
Heute war ich auf Feld 748 eingesetzt. Wie viele es insgesamt waren, wusste ich nicht, aber meine Gruppe war eine von Hunderten. In unseren beigefarbenen Arbeitsanzügen glichen wir einander wie die Bäume und hingen bei der Arbeit so dicht beieinander wie deren Blüten. Niemals allein, immer zu einer Traube gedrängt, ob hier oben in den Bäumen oder unten entlang des Pfades, wenn wir von einem Feld zum nächsten zogen. Nur in unseren kleinen Wohnungen hatten wir einige Stunden am Tag für uns. Das übrige Leben fand hier draußen statt.
Auch wenn eine Welt ohne Bienen unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Peter Iwaniewicz weiß, welche konkreten Kosten damit verbunden wären.
Und dieser Bestäubungswert, den kann man sozusagen auch monetarisieren, um nur eine Vorstellung zu bekommen. Und der wurde, das sind natürlich jetzt sehr abstrakte Zahlen, aber weltweit mit $700 Milliarden berechnet. Würde das durch menschliche Arbeitskraft erledigt werden müssen, was heute in der agrarischen Produktion von Insekten gemacht wird.
Alle Bienen sind gestorben. Wir kennen die Ursache immer noch nicht. Die Bienen sind, wie Sie wissen, sehr wichtig. Alle ADIs tun eigentlich genau dasselbe, was Sie getan haben. Sie sind solarbetrieben, sie brauchen kein Nektar, aber bestäuben Blumen auf dieselbe Weise.
Ein Ausschnitt aus der britischen Science-Fiction-Fernsehserie Black Mirror. In der Episode Von allen gehasst spielen Roboterbienen eine Hauptrolle. So sehr Science-Fiction sind solche Roboterbienen, also eigentlich Drohnen im Miniaturformat, allerdings gar nicht. Vor allem in den USA wird mit Hochdruck an ihrer Entwicklung gearbeitet, sowohl im militärischen wie im landwirtschaftlichen Bereich. Peter Iwaniewicz glaubt allerdings nicht, dass diese Roboterbienen bald schon ausschwärmen werden.
Es gibt ein schönes Zitat, jeder Mensch kann eine Fliege mit der Hand erschlagen, aber der klügste Professor kann keine Fliege erzeugen. Und da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, auch in der Kosten- und Nutzenrechnung, was kostet eine wie auch immer ausgestattete Flugdrohne in der ganzen Wertschöpfungskette von der Arbeit der seltenen Erden, diese zu gewinnen bis hin zur Erzeugung, der Softwaresteuerung etc. im Vergleich dazu, was es kostet, dass ich ein Insekt fortpflanzen kann. Und da sind wir immer noch Lichtjahre entfernt, nur in die Nähe dessen zu kommen.
Die Vision von künstlichen Bienen ist nicht neu. Der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger hat sie bereits 1957 zum Gegenstand seines Zukunftsromans »Gläserne Bienen« gemacht. Jünger, ein ausgebildeter Zoologe und passionierter Käfersammler, machte sich Zeit seines langen Lebens, er wurde 102 Jahre alt, Gedanken über das Verhältnis von Mensch und Tier. Schon in seinem Ende der 1920er Jahre verfassten Werk »Das abenteuerliche Herz« hatte er seiner Leserschaft den nachfolgenden, eindringlichen Rat gegeben.
Betrachte das Tier, als ob es ein Mensch wäre, und den Menschen als ein besonderes Tier. Betrachte das Leben als einen Traum unter tausend Träumen und jeden Traum als einen besonderen Aufschluss der Wirklichkeit. Dies alles vermagst du, wenn du über den magischen Schlüssel verfügst.
In seinem 1990 erschienenen Alterswerk »Die Schere« schrieb Jünger dann:
Ich entsinne mich, vor einigen Jahren gelesen zu haben, dass es gelungen sei, einem Hunde einen neuen Kopf aufzusetzen. Die Nachricht kam aus Russland. Das Experiment wurde als Pioniertat begrüßt. In der Tat gehen Versuche an Tieren dem menschlichen Wagnis voraus. Auch der erste Kosmonaut war ein mit Instrumenten bestückter Hund. Glückt es, oder besser gesagt, gelingt es, einem Hunde einen neuen Kopf aufzusetzen, warum dann nicht auch einen ganz anderen? Etwa den einer Katze oder eines Krokodils. Nun müssten tiefere Verwandtschaften berufen werden. Die Chirurgie reicht dazu nicht aus. Das ginge dann weiter bis zu Daphne, die in einen Baum verwandelt, Wurzeln und Zweige treibt. Alles scheint möglich. Was ist erlaubt? In den Denkhütten ist noch kein gültiges Urteil darüber gefällt.
Die Vorstellung, dass in Zukunft Mischwesen aus Mensch und Tier entstehen könnten, schreckte Jünger dabei allerdings nicht. Im Gegenteil.
Große Verwandtschaften waren schon den frühen Jägern bekannt. Glaubwürdige Bilder erhielten sich durch die Jahrtausende. So die Kentauren, die Sphinxe, die Götter mit Tierköpfen. Es ist ein Verdienst der Surrealisten, dass sie die Anschauung hier wieder auf die Spur setzten.
In seinem Spätwerk hat Ernst Jünger auch gerne den Begriff der Erdrevolution verwendet. Wie die konkret aussehen könnte, hat sich ein anderer deutscher Schriftsteller in schillernden Details ausgemalt, Dietmar Dart. In seinem 2008 erschienenen Roman »Die Abschaffung der Arten« erzählt er von der
»größten Explosion im terrestrischen genetischen Gesamtmaterial seit dem Kambrium«.
Diese Revolution oder Befreiung, wie Dietmar Dart sie nennt, hebt die bisherigen Unterschiede der Gattungen auf und mischt die Fähigkeiten und Eigenheiten von Menschen und Tieren wild durcheinander.
Der Name Pferd zum Beispiel bezeichnete natürlich nicht dieselbe Sorte Wesen wie vor der Befreiung, sondern der neue Pferdekopf wies so gut wie jedes andere Haupt, jedes anderen Geschöpfs, das Sprache hatte, Hominidenzüge auf. Die Unterscheidungen zwischen den echten Spezies aber waren, da jedes Geschöpf nur mehr nach seiner je eigenen Art schlug und nahezu alle mit allen anderen Nachkommen zeugen konnten, ebenso sinnlos geworden wie die Unterscheidungen zwischen den Menschenrassen.
Dietmar Darts wilde Zukunftsfantasie kulminiert sogar in der Vorstellung, dass jedes Lebewesen hinkünftig frei und fluide zwischen den verschiedenen Gattungen und Arten hin- und her wechseln kann.
Lebt, als ob ihr auf einer neuen Erde lebtet, die einen neuen Himmel vorhat.
Seine alte Weisung sollte der Löwe selbst, hieß es, bis zum Exzess befolgt haben.
Er ist,
behauptete eine Technikerin, die seit anderthalb Jahrhunderten unter Izquierda diente,
in den ersten Jahren nach der Befreiung mehrmals wöchentlich von einer Tierart zur anderen übergetreten.
Was im Roman beschrieben wird, könnte sich in einer fernen Zukunft vielleicht einmal zutragen, ist somit reine Zukunftsmusik. Die unmittelbar bevorstehende Zukunft klingt in jedem Fall anders, nämlich so. Das Stampfen, das Sie da hören, kommt von den Beinen großer, metallener Roboterhunde. Gebaut hat sie das amerikanische Techniklabor Boston Dynamics. das sich auf die Erschaffung und Konstruktion technischer Tiere spezialisiert hat. Mit Hilfe modernster Maschinentechnik und künstlicher Intelligenz werden dort wilde Tiere und ihre Kräfte und Fertigkeiten nachgebaut, was sehr beeindruckend, aber auch bedrohlich wirkt. Ein anderes sich aktuell auftuendes und rasch expandierendes Feld sind gentechnisch veränderte Tiere. Auch sie sind technische Tiere, weil es sich bei ihnen de facto um Fleisch und Blut gewordene Baupläne handelt. Der Schweizer Philosoph Markus Wild, der sich intensiv mit Fragen der Tierphilosophie und Tierethik auseinandersetzt, meint dazu:
In gewisser Weise ist diese Vision ja schon realisiert, die Mastschwein, ja, das neue Zitzen hat, das größere Wurfgrößen hat und das mehr Fleisch abliefert. Und das kann man einfach weitertreiben. Da finde ich es aber ganz wichtig, dass wir uns nicht nur in diesen technischen Science-Fiction-Fantasien verlieren, sondern auch überlegen, was das genau ethisch heißt. Weil da kommt man ja nicht einfach so hin durch Freiluftversuche, sondern man muss Tiere manipulieren, bis man da hinkommt. Und das ist eine gesellschaftlich wichtige Frage, ob wir es zulassen sollen, dass Tiere auf diese Weise manipuliert sind.
Geforscht wird aktuell auch am sogenannten Laborfleisch. Schon in ein paar Jahren möchten findige Startups und auch große Unternehmen Fleisch anbieten, das von keinem Körper mehr stammt und dessen Produktion auch kein körperliches Leid mehr verursacht. Ein Ausweg aus dem ethischen Problem der Massentierhaltung und Massentiertötung?
Also ich finde das als Perspektive wahnsinnig interessant. Das muss man dringend weiterverfolgen. Wo man vorsichtig sein muss, ist, dass man sozusagen auf eine Lösung setzt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und da geben die Daten eigentlich nur eine Antwort, so wie wir jetzt mit Tieren umgehen, das geht ethisch und vor allem was die Umwelt anbelangt nicht weiter. Also wir müssen die Tierproduktion wahnsinnig reduzieren. Und der Standard muss, glaube ich, sein, gibt es die Option einer nachhaltigen, pflanzenbasierten Landwirtschaft, die alle Leute ernähren kann? Dahin muss die Forschung. Und da ist dieses Laborfleisch ein Teil davon.
Es könnte sein, dass wir an einem Wendepunkt im Verhältnis von Mensch und Tier stehen. Dafür sprechen die sich verändernden Ernährungsgewohnheiten vieler Menschen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die vielen Tieren ein hohes Maß an Intelligenz und Leidensfähigkeit attestieren. Und ein wachsendes Bewusstsein und auch Erschrecken darüber, wie sehr der Mensch in Geschichte und vor allem Gegenwart die Natur- und Tierwelt unterjocht und transformiert hat. Stichwort Anthropozän.
Dieses Wort vom Anthropozän, ja, dass eigentlich die ganze Erde seit ungefähr 200 Jahren unter dem Einfluss des Menschen steht. Also wir verändern eigentlich die ganze Zeit die ganze Natur. Wir stellen Tiere her, wir manipulieren sie für die Nahrungsproduktion. Und diese Natur-Kultur-Grenze, die ist enorm stark verschwommen. Der größte Bestandteil an Tieren sind eigentlich heute künstlich hergestellte Tiere. Ja, die haben sozusagen die Wildtiere überholt, was die Masse anbelangt. Und das ist schon eine erstaunlich anderes Verhältnis, dass sie eine Ressource sind wie Erdöl oder wie Wasser.
Auch wenn sich im Hinblick auf die Tiere und ihre Lebensrechte ein neues Bewusstsein und eine neue Sensibilität herausbilden, ein Zurück zu einem Natur- oder Urzustand wird es nicht geben. Im Gegenteil, unser Verhältnis zu Tieren wird vermutlich noch viel stärker von Technik geprägt sein. Und Tiere werden davon vermutlich auch profitieren.
Ich glaube, man muss einfach verhindern, dass man Technik und Natur als einen existenziellen Widerspruch sieht, sondern man muss erkennen, dass in der menschlichen Zivilisationsgeschichte es immer wieder so paradoxe, disruptive Umschläge gab, wo Technik und Natur Symbiosen eingehen.
Und nicht zuletzt, Tiere sind die engsten und längst dienenden Weggefährten der Menschen, die uns auch immer wieder dabei helfen zu erkennen und zu verstehen, was es heißt, Mensch zu sein. Oder wie es der Wiener Philosoph Fahim Amir ausdrückt:
Wir spiegeln uns ständig in Tieren, weil keinem Menschen ist das Tierliche ganz fremd und es gibt auch kein Tier, das nicht ein bisschen etwas Menschliches hat. Die Frage, die sich natürlich stellt, in welchem Spiegel betrachten wir jetzt die Tiere und uns selbst?
Das war der vierte und letzte Teil eines Radiokollegs über das Verhältnis von Mensch und Tier. Gestaltung Richard Brehm. Gesprochen haben Michael Köppel, Amy Rehburg und der Autor. Nicht nur unser Blick auf Tiere verändert sich nach diesem Radiokolleg vielleicht, sondern auch der Blick auf uns selbst. In den nächsten Minuten geht es nämlich um einen Lebensabschnitt, der viele Frauen vor Herausforderungen stellt. Die Menopause schlägt sich auf die Stimmung. Erschöpfung und chronische Überforderung können die Folge sein. Doch es gibt auch positive Aspekte. Viele Frauen finden gerade nach der Menopause zu sich selbst und einem Leben jenseits der Anforderungen der Leistungsgesellschaft. Sabine Nicolai über den Reset des Lebens.